Willkommen, liebe Zuhörerin, zu einer weiteren Folge des One Health Podcasts. Mein Name ist Dana Thal und ich bin Geschäftsführerin der One Health Plattform am Friedrich-Löffler-Institut. Wir sprechen heute über Fledermäuse. Fledermäuse sind die artenreichste Säugetierart auf der Erde. Sie kommen auf allen Kontinenten mit Ausnahme der Antarktis vor. Das heißt, wenn sie nicht gerade an der Antarktis wohnen, dann haben sie vermutlich schon eine erste Assoziation mit Fledermäusen im Kopf. Seien es Flugakrobaten in ihrem eigenen Garten, die Echoortung oder vielleicht auch gruselige Vampirgeschichten. Wir möchten heute Ihr Wissen über Fledermäuse vergrößern und sprechen dafür über Fledermäuse im One Health-Kontext. Warum sind Fledermäuse wichtig für unsere Ökosysteme? Was zeichnet sie aus? Was macht ihre Immunsysteme so besonders? Und wie ist ihre Bedeutung als Krankheitsüberträger einzuordnen? Und auch natürlich, welche Bedeutung haben Fledermäuse für die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt? Und um all diese spannenden Themenfelder abdecken zu können, habe ich heute gleich zwei ExpertInnen an meiner Seite. Zum einen ist das Dr. Anne Balkemer-Buschmann. Sie ist Fachtierärztin für Mikrobiologie und für Virologie. Aktuell ist sie stellvertretende Leiterin des Instituts für neue und neuartige Tierseuchenerreger am Friedrich-Löffler-Institut hier auf der Insel Riems. Wir sind also direkte Kolleginnen und werden uns daher heute in diesem Podcast auch duzen. Sie ist darüber hinaus Leiterin des Nationalen Referenzlabors für Hinipaviren und forscht zu verschiedenen viralen Zoonosen. Sie betreut die Flughundkolonie hier am Friedrich-Löffler-Institut und ist verantwortlich für die Hochsicherheitsstelle der Sicherheitsstufe 4 am Friedrich-Löffler-Institut. Herzlich willkommen im One Health Podcast, Dr. Anne Balkemer-Buschmann.
Ja, vielen Dank, Dana, und danke für die nette Einführung.
Zum anderen darf ich Professor Dr. Gerald Kehrt begrüßen. Er hat ursprünglich Biologie studiert und dann nach verschiedenen Postdoc-Stellen in Würzburg, Zürich und Lausanne ist auch er in Greifswald gelandet und hat hier seit 2010 eine Professur für angewandte Zoologie und Naturschutz an der Universität in Greifswald inne. Seine Forschung beschäftigt sich mit Fragen an der Schnittstelle von Evolutionsverhaltens- und Naturschutzbiologie und eine wichtige Tiergruppe seiner Forschung sind die Fledermäuse. Herzlich willkommen, Professor Kehrt, hier bei uns im Podcast.
Hallo, auch von meiner Seite.
Ich würde gerne mit einer Frage an Sie, Professor Kehrt, starten. Und zwar habe ich in meiner Einleitung ja bereits erwähnt, dass Fledermäuse eine sehr artenreiche Säugetierart sind. Können Sie uns vielleicht einmal kurz umreißen, was zählen wir alles zu Fledermäusen und was macht ihren Artenreichtum aus?
Ja, also derzeit sind etwa 1450 Fledermausarten weltweit beschrieben. Das nimmt jedes Jahr ein bisschen zu, weil neue Arten beschrieben werden. Sie sind übrigens die zweithäufigste Säugetiergruppe, nicht die häufigste. Nager sind noch ein bisschen häufiger. Und der Grund für ihren großen Artenreichtum ist vermutlich, weil sie sich eine ökologische Nische im Laufe der Evolution erobern konnten, die eben so vorher von Säugetieren nicht besetzt wurde. Nämlich sie können als einzige Säugetiere aktiv fliegen. Damit sind sie in einem Lebensraum, der eben andere Säugetiere gar nicht nutzen können. Weitere Besonderheit von Fledermäusen ist, dass sie Echoortung machen können, also sich auch bei völliger Dunkelheit orientieren können. Das können nur wenige andere Säugetiere, da gibt es einige, aber nicht sehr viele. Und ein dritter wichtiger Punkt, der wahrscheinlich geholfen hat, mit ändernden Umweltbedingungen im Laufe der Evolution klarzukommen, ist ihre Fähigkeit, das können nicht alle, aber viele Fledermäuse, ihre Körpertemperatur der Umgebungstemperatur anzupassen und dann Energie zu sparen, wenn nicht genug Futter da ist. Und diese für Säugetiere in der Zusammenschau, also insgesamt außergewöhnlichen Eigenschaften, haben sicher dazu geführt, warum es heute so viele verschiedene Fledermausarten gibt. Und in Deutschland unterscheiden wir so ein bisschen, oder im Deutschen unterscheiden wir so ein bisschen zwischen Fledermäusen und Flughunden, aber eigentlich gehören beide zu den Fledermäusen, biologisch gesehen.
Also muss ich schon mal meinen Satz aus der Einleitung umformulieren. Ich muss sagen, die artenreichste fliegende Säugetierart.
Ja, ich würde einfach sagen, die zweitartenreichste, weil es gibt nur eine fliegende. Das wäre auch mit einer Art schon die artenreichste.
Sehr schön. Auf jeden Fall habe ich jetzt schon mal was gelernt. Ich habe ja schon gesagt, wir finden Fledermäuse auf allen Kontinenten. Also eine evolutionäre Erfolgsgeschichte. Sie haben schon jetzt so einige Punkte angesprochen, warum das wahrscheinlich der Fall ist, weil sie eben so eine besondere ökologische Nische für sich gefunden haben. Wenn ich jetzt eine Fledermaus vor Augen habe, also die sind ja auch sehr unterschiedlich. Wie groß kann eine Fledermaus sein? Was ist die kleinste Fledermausart? Einfach damit unsere Zuschauer so ein bisschen mehr bildlich haben, was dieser Artenreichtum bedeutet.
Ja, also Fledermäuse sind insgesamt als ganze Gruppe eher kleine bis mittelgroße Säugetiere, weil sie sonst wahrscheinlich nicht mehr aktiv fliegen könnten. Die kleinste Fledermaus ist gleichzeitig das kleinste bekannte Säugetier. Das ist die sogenannte Hummelfledermaus. Die lebt in Thailand. Die wiegt nur 2 bis 3 Gramm und hat vielleicht eine Flügelspannweite von etwa 15 Zentimetern. Ich habe es noch nicht gesehen, deshalb weiß ich nicht ganz genau, wie groß sie ist. Unsere einheimischen kleinsten Fledermäuse sind die Mücken- und Zwergfledermäuse. Die wiegen so 3 bis 6 Gramm und haben vielleicht eine Spannweite von etwa 20 Zentimetern. Und die größten Fledermäuse sind eben die Flughunde. Und da ist die größte Art auch in Südostasien, die hat eine Flügelspannweite von etwa 1,5 Metern, also eigentlich fast wie ein kleiner Adler, größer als ein Mäusebussard, und wiegt etwa 1,5 Kilogramm, also nicht besonders schwer.
Und in ihrer Ernährung, wie unterscheiden sich Fledermäuse da oder essen die alle mehr oder weniger das Gleiche?
Nein, auch da gibt es große Unterschiede. Also unsere einheimischen Fledermäuse, die fressen praktisch ausschließlich Insekten und andere Arthropoden, also auch Spinnen. Es gibt eine europäische Art, die ab und zu kleine Zugvögel frisst, die sie im Flug erbeutet. Die kommt aber in Deutschland nicht vor. Es gibt in Deutschland eine Art, die ab und zu kleine Fische frisst. Aber weltweit sind Fledermäuse, was ihre Nahrung angeht, sehr divers. Also es gibt Fledermäuse, die fressen Nektar, bestäuben dabei die Blüten. Andere fressen Früchte, verteilen dabei den Samen der Früchte und beispielsweise führen dazu, dass Regenwald wieder natürlich sich regenerieren kann. Es gibt natürlich auch weltweit sehr viele Fledermäuse, die Insekten und andere Arthropoden fressen. Aber es gibt auch Fledermäuse, die fressen kleine Säugetiere oder kleine Eidechsen. Und dann gibt es 3 Fledermäuse tatsächlich, die lecken Blut. Also es gibt tatsächlich Vampirfledermäuse, aber nur 3 von etwa 1450 Arten.
Okay, also die Minderheit definitiv. Sie haben jetzt eben gerade schon erwähnt, Fledermäuse hier bei uns in Europa. Was für Fledermausarten finden wir denn allgemein hier so auch für unsere Haustür? Und welche Rolle spielen Fledermäuse in unseren heimischen Ökosystemen?
Also in Deutschland sind derzeit etwa 25 Arten beschrieben. Das hat in den letzten Jahren etwas zugenommen, da durch den Klimawandel Arten eingewandert sind, die vorher nur im Mittelmeerraum gelebt haben. Deshalb hat die Artenanzahl der Fledermäuse in Deutschland leicht zugenommen. Bei uns hier oben in Mecklenburg-Vorpommern kommen weniger Arten vor, so etwa 17. Und welche Rolle spielen sie im Ökosystem? Also weltweit, das habe ich ja schon angedeutet, vielfältigste Rollen, Blütenbestäubung, Verbreitung von Samen, Wiederaufforstung von Regenwäldern. Unsere einheimischen Fledermäuse, dadurch, dass sie hauptsächlich Insekten und andere Arthropoden fressen, haben vor allem im Ökosystem eine große Bedeutung, indem sie eben über das Fressen von Insekten diese regulieren. Durchaus auch Insekten, die für uns Menschen Schadinsekten sind. Also man kann sich Mücken vorstellen, aber auch Forstschädlinge, Landschaftsschädlinge. Und gerade in den USA beispielsweise ist es relativ gut untersucht, dass die Anzahl dieser vertilgten Schadinsekten einen Wert von mehreren Milliarden US-Dollar jedes Jahr haben. Also sie sparen damit den Einsatz von Insektiziden für die Bauern.
Ja, und definitiv ist so eine Fledermaus wahrscheinlich schonender für ein Ökosystem als das Pestizid, was ich ausbringen würde. Also
ist auf jeden Fall ein Teil des Ökosystems.
Ja, genau. Also dann, ja, gute Dienstleister auf jeden Fall für uns. Genau, und bei uns essen sie die Mücken. Das ist ja dann wahrscheinlich auch, wenn wir eine Fledermaus bei uns im Garten sehen, dann können wir vielleicht auch hoffen, 1, 2 Mückenstiche weniger abzubekommen.
Vielleicht, ja. Nicht alle machen das, aber manche Arten, ja.
Okay, gut. Genau, wir haben jetzt schon festgestellt, Flughunde, die zählen auch tatsächlich zu den Fledermäusen. Und Anne, du betreust hier die Flughundkolonie am Friedrich-Löffler-Institut und erforscht sie dann auch im Hinblick auf ihr Immunsystem und auf Krankheitserreger. Was macht Fledermäuse so besonders im Hinblick auf Krankheitserreger und auch auf ihr Immunsystem?
Ja, Fledermäuse sind faszinierende Wesen. Das haben wir ja gerade schon gehört von Gerald. Wir beide arbeiten auch zusammen in verschiedenen Projekten. Und die Übertragbarkeit von Krankheitserregern durch Fledermäuse wird dadurch begünstigt, dass die Fledertiere oft in sehr, sehr großen Kolonien leben, von manchmal bis mehr als Hunderttausende von einzelnen Individuen in einer Kolonie und dadurch auch sehr engen Kontakt zueinander haben. Und eben die Fähigkeit zu fliegen, die wir ja auch schon angesprochen hatten, so ist die Möglichkeit, Erreger zu verbreiten, natürlich erhöht im Vergleich zu Tieren, die sich zu Fuß auf dem Land fortbewegen. Was aber bei den Fledertieren auch noch heraussticht, dass sie offenbar ein sehr, sehr effizientes Immunsystem haben, was in der Lage ist, Infektionen mit Erregern abzuwehren, die für uns Menschen und auch für viele andere Säugetiere schwere Erkrankungen hervorrufen können oder sogar tödlich sein können. Und das ist ein Gebiet, was jetzt in den letzten Jahren erst wirklich aktiv beforscht werden konnte, weil einfach auch die Tools, also die Werkzeuge bisher gar nicht zur Verfügung standen, um so tiefgreifende Forschung oder Erforschung des Immunsystems von Fledertieren zu ermöglichen. Wir wissen schon einige Dinge. Wir wissen zum Beispiel, dass das Interferonsystem bei Fledertieren, zumindest bei einigen Spezies, man muss auch aufpassen, dass man nicht zu sehr verallgemeinert. Wie wir ja gehört haben, mehr als 1400 verschiedene Fledermausarten haben sicherlich auch verschiedene Eigenschaften. Aber wir wissen von einigen Arten, die auch als Überträger von Krankheitserregern bekannt sind, dass da das Interferonsystem permanent eingeschaltet ist, um es mal etwas vereinfacht darzustellen, was dazu führt, dass die Tiere bei einer Infektion oder bei der Aufnahme von Krankheitserregern sehr schnell in der Lage sind, diese Erreger wieder zu eliminieren. Gleichzeitig wurde auch schon herausgefunden, dass die Entzündungsreaktion bei den Fledermäusen gedämpft abläuft. Das heißt, nach einigen Infektionen besteht bei zum Beispiel bei Menschen ja das Problem, dass die Krankheitssymptome durch eine überschießende Immunreaktion hervorgerufen wird. Und auch diese Wahrscheinlichkeit ist bei Fledertieren deutlich geringer, weil eben diese ganze Entzündungskaskade an verschiedenen Stellen der Signalweiterleitung verlangsamt abläuft im Vergleich zu anderen Säugetieren.
Mhm. Ja, ich glaube, Corona war ja ein gutes Beispiel. Da hätte man ja gerade bei den älteren Patienten gesehen, dass es am Ende gar nicht das Virus war, sondern die eigene Immunantwort, die ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist und dann zu diesen schweren Krankheitsverläufen auch oft geführt hat.
Genau, und so, naja, dieses ganze Bild muss ich noch fügen. Also wir haben bisher einzelne Puzzleteile, aber so wirklich bis zum letzten verstanden haben wir es auch noch nicht, wie die Fledertiere es machen, dass sie tatsächlich so gefährliche Krankheitserreger einfach so locker abschütteln können. Mm. Aber so scheint es tatsächlich zu sein.
Mm. Aber wenn sie durch dieses Interferonsystem auch die schneller eliminieren können, dann tragen die sie auch gar nicht so lange in sich. Oder sind die im Körper der Fledermäuse und machen da einfach keine Symptome? Wie ist das?
Auch das ist in vielen Fällen noch gar nicht so richtig geklärt. Auf jeden Fall scheinen die Erreger in den großen Kolonien zu zirkulieren. Mhm. Fledermäuse verschiedenen Alters sind unterschiedlich empfänglich. Also man kann sich vorstellen, es gibt auch Hinweise, aber es ist wie gesagt noch nicht bis zum letzten geklärt, dass Jungtiere empfänglicher sind als erwachsene Tiere und dass auch weibliche Tiere während der Reproduktion empfänglicher sind. Und dass auf diese Art, dass in der ganzen Kolonie, dass der Erreger immer wieder zirkuliert. Auf Einzeltierebene weiß man eigentlich noch weniger, ob die Tiere eventuell permanent infiziert werden und dann einfach in Momenten, wo das Immunsystem etwas geschwächt ist, dann die Infektion wieder zutage tritt und dann der Erreger wieder ausgeschieden wird oder ob die Tiere sich tatsächlich immer wieder aufs Neue infizieren. Hm. Da sind noch viele Fragen offen.
Ja. Ja, und vielleicht, Professor Kehrt, vielleicht können Sie dazu was sagen, aber vielleicht hat das ja auch ein bisschen diesen Erfolg von Fledermäusen bedingt, dass die tatsächlich mit Krankheitserregern ganz gut können. Oder wie schätzen Sie das ein?
Ja, ich würde erst mal sagen, als Freilandbiologe ist es interessant, dass man eigentlich sehr wenige kranke Fledermäuse sieht. Das hängt natürlich zum einen damit zusammen, dass es sehr schwierig ist für uns zu entscheiden, wann ein Tier krank ist. Gerade bei einer Fledermaus, die ihre Körpertemperatur so wahnsinnig natürlich variieren kann, ja. Insofern mit Viren umzugehen, ist natürlich was alle Tierarten und letztendlich auch Pflanzen und Pilze alle müssen. Ob da Fledermäuse evolutionär erfolgreicher sind als andere Tierarten, das kann ich schlicht nicht sagen. Wir werden ja vielleicht nachher noch drauf kommen, wie die Viren bei unseren einheimischen Fledermäusen, welche Rolle die da spielen.
Ja.
Das wäre mir noch wichtig, weil natürlich unsere einheimischen Fledermäuse, vor denen muss man sich jetzt nicht fürchten, wenn man eine Kolonie auf dem Dachboden hat, ne? Mit ganz wenigen Ausnahmen.
Genau, da kommen wir noch hin. Aber erstmal allgemein, Anne, was für Krankheitserreger sind denn das, die Fledermäuse potenziell auf den Menschen übertragen können? Also welche sind da schon bekannt?
Ja, dann fangen wir doch hier bei uns zu Hause an. Da sind es nämlich tatsächlich sehr, sehr wenige. Eigentlich nur eine Virusgruppe, vor deren wir uns wirklich Sorgen machen müssen. Und das sind die Tollwutviren. Da gibt es drei verschiedene Tollwutviren, die von Fledermäusen auf den Menschen theoretisch übertragbar sind. Das sind aber bisher in Europa eine Handvoll Fälle gewesen, in denen dieses vorgekommen ist. Also es ist eben genauso, wie Gerald ja auch vorhin gesagt hat, man muss nicht vor jeder Fledermaus Angst haben, die man sieht oder wenn eine Fledermauskolonie im eigenen Haus sich angesiedelt hat. Davon geht hier in Europa auf keinen Fall unmittelbar eine Gefahr aus. Dennoch sollte man natürlich wie bei allen Wildtieren Vorsicht walten lassen und die Tiere nicht einfach so anfassen ohne Handschuhe und ohne Grund. Es sind nun mal Wildtiere und wenn sie sich bedroht fühlen, werden sie auch wahrscheinlich auch oder es besteht die Möglichkeit, dass sie beißen und auch ganz banale Bakterien dadurch natürlich auch übertragen werden können. Da würde ich den Fledermäusen jetzt keinerlei Schuld zuschieben. Das ist dann einfach die Natur und da sollten wir Menschen ein bisschen Abstand halten.
Genau, wir lassen uns ja auch nicht gerne von Fremden anfassen.
Ansonsten in anderen Gebieten auf der Erde gibt es deutlich gefährlichere Erreger, die von Fledertieren übertragen werden können. Das ist zum Beispiel Nipah- und Hendra-Viren in Südostasien, die von Fledertieren entweder auf Schweine oder Pferde oder direkt auf den Menschen übertragen werden können und dort auch tödliche Infektionen hervorrufen können. Weiterhin ist es nachgewiesen für das Marburg-Virus, ist ein Verwandter des Ebola-Virus, dass es von Flughunden auf den Menschen übertragen werden kann. Und auch für Ebola-Viren wird vermutet, dass Fledertiere das Reservoir darstellen. Das sind jetzt nur einige wenige Beispiele. Und auch die Coronaviren SARS-CoV-1 und SARS-CoV-2, auch hier ist schon beinahe davon auszugehen, dass das Reservoir eine Fledermausart war.
Ja, Fledermäuse sind eben auch schon Säugetiere. Das heißt, dieser Übersprung ist wahrscheinlich auch einfacher. Aber wie kommt es zu solchen Spillover-Events? Du hattest jetzt schon mal kurz erwähnt, man sollte so eine Fledermaus nicht einfach irgendwie anfassen oder so, weil die sich dann natürlich auch bedroht fühlt und beißen kann. Das wäre ja dann über den Speichel. Aber wie weiß man das jetzt zum Beispiel bei Marburg oder Hendra? Sind da immer Zwischenwirte dazwischen oder wie kann es zu so einem Übersprung kommen von einem Erreger auch von der Fledermaus auf den Menschen?
Also insgesamt muss man sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es zu so einer sogenannten Spillover-Infektion kommt, extrem niedrig ist. Da müssen wirklich ganz, ganz viele Faktoren zusammenpassen, dass es zu dieser Übertragung kommt. Da gibt es Arbeiten von der Raina Plowright, die das genauer angeschaut hat. Das ist eine Australierin, die genau diese Mechanismen sich detailliert anschaut und die da auch schöne Schaubilder zu erstellt hat. Also wer sich da interessiert, dem kann ich das nur empfehlen. Und sie gibt halt die verschiedenen Stufen an. Also der Erreger muss natürlich in einer Gegend vorhanden sein. Dann muss auch in der gleichen Gegend der Reservoirwirt vorhanden sein. Also er muss sich erstmal infizieren. Dann scheidet er möglicherweise Virus aus oder halt eben nicht. Das hatten wir ja vorhin auch schon mal gesprochen. Es gibt immer Zeiten, an denen ein Individuum offenbar keine Viren ausscheidet. Und dann müssen die Umweltbedingungen passen, sodass der Erreger zumindest eine gewisse Zeit in der Umwelt überleben kann. Und während dieser Zeit muss dann eben der Spillover-Host, also der Fehlwirt, auf irgendeine Weise Kontakt zu dem Erreger bekommen und muss ihn aufnehmen und muss sich dann auch infizieren. Auch der Kontakt zu einem Erreger ist ja noch nicht gleichzusetzen mit der tatsächlichen Infektion. Soll heißen, es müssen wirklich sehr viele Faktoren zusammenpassen. Am Beispiel des Nipah-Virus, das ja in den letzten Jahren in Indien und Bangladesch immer wieder zu Infektionen beim Menschen geführt hat. Hier geschieht die Infektion durch kontaminierten Dattelpalmsaft, der roh verzehrt wird. Und zum Gewinnen dieses Saftes werden die Dattelpalmen angeritzt, also die Rinde des Baumes wird angeritzt. Und der Saft, der dann austritt über Nacht, wird aufgefangen in Gefäßen. Und das ist natürlich für diese fruchtfressenden Flughunde auch ein Leckerbissen. Und die bevölkern diese Töpfe auch sehr gerne. Und hier kann es dann zur Kontamination mit Ausscheidungen dieser Fledertiere kommen. Und wenn dann der Saft getrunken wird, dann kann es hier zu Infektionen des Menschen kommen, was leider auch regelmäßig vorkommt.
Aber da ist ja dann auch wieder die Praktiken des Menschen irgendwie der Grund dafür, dass da eben diese Schnittpunkt geschaffen wird zwischen der Fledermaus und dem Menschen, dass es da zu einer Übertragung kommen kann.
Ja, genau so ist es.
Genau, ja, und in Deutschland wäre es dann eben das einzige, das Tollwut-Virus, aber solange wir die Fledermäuse in Ruhe lassen, ist da eigentlich auch keine Gefahr zu sehen. Da ist der Mückenschutz durch die Fledermäuse größer zu bewerten wahrscheinlich.
Ja, auf jeden Fall.
Da wir schon gerade so gesagt, so Schnittpunkte zwischen Menschen und Fledermäusen. Wir als Menschen dringen ja zunehmend in die Lebensräume von Tieren ein und beeinflussen und zerstören ja auch Ökosysteme damit. Vielleicht erstmal an Sie, Professor Kehrt, die Frage, Beeinflusst das die Verbreitung und das Verhalten von Fledermäusen jetzt schon, dass wir als Menschen ja Lebensräume auch zerstören oder verändern?
Ja, auf jeden Fall. Aber ich würde gern trotzdem noch sagen, wir schaffen auch Lebensräume für Fledermäuse. Wenn Sie sich bedenken, wie viele unserer einheimischen Fledermausarten gerade an Häusern oder anderen von Menschen gebauten Strukturen ihr Quartier beziehen, so haben wir beides eigentlich. Wir vernichten Lebensräume von Fledermäusen, indem wir beispielsweise Wälder abholzen oder Gewässer verschmutzen. Aber wir schaffen auch neue Lebensräume, indem wir eben ihnen Quartiere bieten, die sie sonst nicht hatten. Und gerade in Europa ist es so, dass einige der Arten, die heute auf Dachböden leben, wie zum Beispiel das große Maustor, wenn sie also eher in Süddeutschland leben, dann ist es eine Art, die gar nicht so selten ist, auf alten Kirchendachböden. Die konnte erst nach Europa oder Nordeuropa, Mitteleuropa einwandern, nachdem wir Häuser gebaut haben. Vorher war sie nur in Südeuropa in Felshöhlen. Also wir haben beide Einflüsse. Und weltweit gesehen ist wahrscheinlich der negative Einfluss sehr groß. Bei uns war er früher sehr groß. Also wir haben unsere Fledermauspopulation sehr stark eingeschränkt in den letzten 50 bis 100 Jahren wahrscheinlich. Einmal, indem wir auch Quartiere vernichtet haben, die sie schon besiedelt hatten, Häuser renoviert, Gifte eingesetzt in Dachböden, Holzschutzmittel, aber auch Gifte in der Landwirtschaft, Pestizide, die Insekten vergiften sollen und dann eben auch Fledermäuse vergiftet haben. Und weltweit ist natürlich der Habitatverlust ein großer Grund, warum Fledermausarten zurückgehen. Und manche Arten werden auch ganz direkt bejagt und auch gegessen, was dann wieder zu dem führt, dass es dann natürlich auch leichter wieder zu Krankheitsübertragungen kommen kann. Also unser menschliches Verhalten hat vielfältige Einflüsse auf die Verbreitung von Fledermäusen.
Ja, und Sie hatten ja auch anfangs, glaube ich, den Klimawandel erwähnt, dass dadurch jetzt auch andere Arten hier sich bei uns ansiedeln konnten.
Ja, genau. Also der hat bei uns vermutlich jetzt im Moment noch eher einen leicht positiven Einfluss, weil eben viele Fledermäuse durchaus eher wärmeliebend sind. Aber weltweit gesehen ist das auch anders. In Australien zum Beispiel weiß man, dass nach Hitzewellen im wahrsten Sinne des Wortes die Flughunde aus dem Himmel fallen oder von ihren Hangplätzen, die sie unter freiem Himmel haben, eben überhitzt zu Boden stürzen. Also je nachdem, wo wir leben oder wo die Fledermäuse leben, hat das bereits der Klimawandel jetzt schon negative Einflüsse.
Mhm. Ja, und Anne, um da jetzt nochmal auf die Infektionskrankheiten zu kommen, das beeinflusst ja wahrscheinlich auch unser Verhalten, die Häufigkeit, wie es zu diesen Spillover-Events kommen kann, oder?
Ja, richtig. Also wenn ich jetzt gerade an Südostasien und diese Nipah-Virus-Infektionen denke, wenn der Mensch seine Siedlungen immer weiter in die Lebensräume der Wildtiere oder mit seinen Siedlungen immer weiter in die Lebensräume der Wildtiere eindringt, dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass es hier zu Kontakten zwischen Wildtieren und dem Menschen kommt, deutlich erhöht. Das trifft für Flughunde zu, aber auch noch für eine ganze Reihe von anderen Wildtierspezies, die potenziell Krankheitserreger übertragen können.
Ja, ich habe tatsächlich auch mal gehört, dass auch in Australien das eine Rolle gespielt hat bei dem Hendra-Virus, dass die Flughunde andere Flugrouten hatten, weil halt bestimmte Bäume nur noch in bestimmten Regionen vorkamen und da waren dann auch die Pferde. Ist das richtig oder?
Ja, genau, diese Theorie gibt es auch zu der Verbreitung des Hendra-Virus. Da scheinen aber auch irgendwelche klimatischen Bedingungen und El Niño-Ströme eine Rolle gespielt zu haben. Also wie ich es vorhin gesagt habe, es sind so viele Faktoren, die optimal zusammentreffen müssen, damit es überhaupt zu diesen Spillover-Infektionen kommt. Also von den Ereignissen, dass eine Fledermaus ein Virus ausscheidet, ein Bruchteil dieser Ereignisse wird dann auch zu einer Spillover-Infektion führen.
Ja, aber wir können es auf jeden Fall auch darauf einigen, Fledermäuse sind sehr wichtig für unsere Ökosysteme und damit ja auch für die Gesundheit quasi von der Umwelt. Auch wichtig wahrscheinlich für die Gesundheit anderer Tierarten, indem sie zum Beispiel Schädlinge vernichten. In dem Zusammenhang würde ich gerne noch einmal den One Health-Ansatz in unser Gespräch einfließen lassen. Der ist ja bestrebt, die Gesundheit von Menschen, Tieren und der Umwelt ins Gleichgewicht zu bringen und zu optimieren. Zumindest ist das im Moment gerade die Definition, die, glaube ich, die meisten Anklang findet. Welche Rolle spielt der One Health-Ansatz für Ihre Forschung zu Fledermäusen? Beziehungsweise was würden Sie sagen, die Fledermausforschung allgemein, was kann die zu diesem One Health-Ansatz beisteuern? Anne, vielleicht fängst du an.
Ja, ich würde sagen, die Fledermäuse nehmen eine zentrale Stellung ein, weil wir ja, wie vorhin besprochen, wissen, dass diese Fledermäuse oder Fledertiere Krankheitserreger beherbergen können, die für Menschen und Tiere gefährlich werden können. Das heißt, wenn wir diese Abläufe besser verstehen, erst einmal, unter welchen Bedingungen scheiden Fledertiere Erreger aus, auf welche Tiere ist es übertragbar, in unter welchen Bedingungen verbreiten diese Tiere dann oder übertragen diese Tiere dann den Erreger weiter, möglicherweise auf den Menschen. Also das ist ja ein ganz komplexes System, was wir erst einmal gut verstehen müssen, bevor wir da eingreifen können. Wenn wir mit einem Halbwissen dann an irgendeiner Stelle eingreifen, dann kommt im Endeffekt möglicherweise mehr Schaden dabei raus als Nutzen. Und das sieht man dann aber erst viel später. Das heißt, man muss wirklich gründlich verstehen, wie die Abläufe sind.
Mhm. Professor Kehrt, ja, One Health-Ansatz aus Ihrer Sicht.
Genau, also ich würde vielleicht zwei Sachen sagen. Als Naturschutzbiologe liegt natürlich mein Schwerpunkt überwiegend auf dem Erhalt von Tierpopulationen. Und wenn Sie also so wollen, auf im weiteren Sinne der Gesundheit von Tieren, dass die eben ihr Überleben sichern und natürlich von Ökosystemen. Aber in der praktischen Ausübung meiner Forschung spielt natürlich die menschliche Gesundheit eine große Rolle, aus mehreren Gründen. Einmal, weil natürlich viele Menschen besorgt sind. Gerade während der Corona-Zeit hatte ich immer wieder Anrufe, wir haben Fledermauskolonien am Haus, kriege ich jetzt Corona? Ich musste die Leute immer wieder beruhigen, dass es eigentlich, wenn überhaupt, und zum Glück ist das auch nicht passiert, umgekehrt ist. Also wir zum Beispiel haben auch als Fledermausforschende während der Corona-Zeit immer FFP2-Masken getragen, wenn wir unsere Fledermäuse angefasst haben. Aber nicht, weil wir Angst vor den Fledermäusen hatten, sondern weil wir Angst hatten, dass man möglicherweise den Coronavirus Typ 2 von Mensch auf die Fledermäuse überträgt. Das scheint aber zum Glück bei unseren einheimischen Fledermäusen kein so großes Problem zu sein. Also im Praktischen hat das ganz konkrete Konsequenzen, eben der Vorsicht, der wechselseitigen Vorsicht. Wir haben alle zum Beispiel Tollwutimpfungen, tragen Handschuhe, wenn wir mit Fledermäusen arbeiten, auch wenn das Risiko noch so gering ist. Wissenschaftlich gesehen ist es natürlich sehr spannend, weil Menschen und Fledermäuse eben in vielfältigen Kontakt kommen. Also einmal, weil sie an Häusern häufig leben, aber auch, wenn Leute im Wald arbeiten, können sie natürlich in Kontakt mit Fledermäusen kommen, in Quartieren. Und bisher ist es so aus meiner Sicht in Deutschland, dass die Übertragung der Krankheiten von Fledermäusen auf Menschen eine sehr, sehr untergeordnete Rolle spielt. Also in ganz seltenen Fällen Tollwut, aber es waren, glaube ich, in den letzten 50 Jahren 5 Fälle. Ja, also da ist es leider sehr viel wahrscheinlicher, dass sie vom Blitz erschlagen werden oder dass ihnen eine Kuh tottrampelt, als dass ihnen eine Fledermaus irgendwas Böses tut. Aber natürlich ist es wichtig zu wissen, wie Anne schon gesagt hat, zu verstehen, wie die Übertragungswege sind, wie auch innerhalb von Kolonien, da kommt auch wieder der Naturschutz rein, weil solche Viren, selbst wenn sie den Menschen nichts antun, könnten sie ja eine große Gefahr für Fledermäuse sein, gerade wenn es neuartige Viren sind, die vielleicht auch von Nutztieren auf Fledermäuse überspringen oder vielleicht eben doch mal von uns Menschen auf Fledermäusen. Und insofern ist der One Health-Ansatz hier wichtig, aber eben kann in beide Richtungen gehen, nicht nur vom Tier zum Menschen, sondern genauso häufig, und das ist weltweit bei vielen anderen Tierarten auch der Fall, eben von Nutztiere auf Wildtiere oder manchmal auch von Menschen auf Wildtiere. Und das zu verstehen, ist dann für den Nutzen für alle Beteiligten, die Tiere und die Menschen.
Ja, der One Health-Ansatz versucht ja auch immer ein bisschen dieses anthropozentrische Denken tatsächlich aufzulösen. Und ja, da muss man sich dann eben auch bewusst machen, dass man selber als Mensch eben auch eine Gefahr darstellt. Und ich glaube, unser Gespräch hat sehr gut gezeigt, dass die Angst vor Fledermäusen auch in vielen Fällen dann einfach unbegründet tatsächlich ist. Wenige trinken Blut, haben wir heute gelernt. Und die Krankheitserregerübertragung ist auch tatsächlich ein sehr seltenes Ereignis, zu dem viele Bausteine zusammenpassen müssen, damit es dazu kommen kann. Ja, ich habe auch mal tatsächlich gelesen, dass das tödlichste Tier in Australien zum Beispiel das Pferd ist. Also, wir schätzen da manchmal Risiken etwas falsch ein, weil ich glaube, niemand hätte jetzt so große Bauchschmerzen, sein Kind vielleicht zum Reitunterricht zu schicken. Aber wenn dann der Flughund im Baum hängt, dann sieht man das vielleicht anders. Deswegen hoffe ich, dass wir ein bisschen dazu beitragen konnten, das einzuordnen. Und ja, ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich dafür die Zeit genommen haben. Und vielleicht hören wir uns ja bald mal wieder im One Health Podcast.
Gerne, vielen Dank. Gerne.
Damit sind wir am Ende dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn gerne und lassen Sie uns eine Bewertung da. Für Feedback, Anregungen, Ideen und Wünsche können Sie uns jederzeit gerne schreiben an info@onehealthplattform.net. Die One Health Plattform ist ein Projekt des Friedrich-Löffler-Instituts, des Helmholtz-Instituts für One Health und der Universität Münster. Gefördert werden wir durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung.